Damals habe ich mich für eine Partnerschaft entschieden, für ein Lebensmodell mit meiner Frau zusammen, wo wir versuchen, als Schriftsteller nicht auf Kosten des anderen Karriere zu machen. Und als wir dann Kinder kriegten, kam es einfach so, dass wir als gemeinsames Autorenpaar unsere Bücher geschrieben haben und als gemeinsames Elternpaar unsere Kinder erzogen haben. Und so sind beide immer gleich erfolgreich oder gleich unerfolgreich gewesen, sowohl in der Erziehung wie auch im Berufsleben.
Bis Robert Habeck von den Grünen im Juni 2012 Minister für Landwirtschaft und Umwelt in Schleswig-Holstein wurde. 10 Jahre lang hatte das Paar die Aufgaben gerecht verteilt, vom Windelwechseln bis zum Geldverdienen. Dann kam der Bruch. Das Ministeramt für Robert Habeck ist eine Vollzeitverpflichtung. Seine Frau, die weiterhin Bücher schreibt, und seine 4 Jungs scheinen den Wechsel inzwischen zu verkraften.
Aber ich selbst leide darunter und habe häufig ein Heimweh nach dem früheren Leben oder ein Heimweh nach der Familie, gerade wenn dann die Abendsitzungen immer länger werden und häufig auch immer unsinniger werden. Wenn ich so angucke, was mein Freundeskreis gemacht hat, aber auch ein Stück weit, wie in welcher Gefahr jetzt mein eigenes Leben ist, dann ist es durch eine dominante Struktur in ein Rollenmodell reingezwungen zu werden, das eigentlich gar nicht gewollt ist.
Erst in letzter Zeit gerät es ins Blickfeld, dass auch Männer Vereinbarkeitsprobleme haben. Die sind vielschichtig und deswegen auch nicht so leicht anzupacken.
Markus Teunert, Vorsitzender des Schweizer Männervereins Männer.ch.
Männliche Identität baut zentral auf dem Pfeiler Leistung. Ich arbeite 100%, also bin ich 100% wert. Wenn Sie diese Verbindung machen, wenn Identität und Leistungsfähigkeit untrennbar verknüpft sind, dann kann sie sich es nicht leisten, 50% zu arbeiten, weil sie dann nur noch 50% Selbstwert haben.
Der Mann als Familienernährer. Diese Rolle, entstanden mit der Industrialisierung, prägt männliche Identität bis heute. Männer sind stolz auf ihre Erwerbsarbeit. Sie betrachten das Geldverdienen als Dienst an ihrer Familie, als eine männliche Form von Fürsorge und Verantwortung.
Es braucht also hier auf individueller Ebene eine Erweiterung der Identitätspfeiler im männlichen Leben, die Einsicht, dass ich in meinem Mannsein nicht nur dann Berechtigung habe, wenn ich voll leistungsfähig bin zu jeder Sekunde und in jedem Lebensbereich, sondern dass es daneben eben noch weitere Aspekte von Lebens- und Liebenswertem gibt,
die vom anderen Geschlecht nicht immer angemessen gewürdigt werden. Hermann Küß, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfamilienministerium.
Das setzt aber auch ein Umdenken bei den Frauen voraus, dass sie gern mit einem Mann zusammen sind, der sagt, das berufliche Fortkommen ist für mich nicht so wichtig. Für mich ist wichtiger, dass ich Zeit zu Hause habe, und das auch akzeptieren und sagen, das ist trotzdem ein toller Mann oder gerade deswegen ein toller Mann. Insofern muss sich auch in den Köpfen der Frauen etwas ändern. Und da muss man auch da bereit sein, entsprechend auch Kompromisse zu schließen.
Auf Machtsphären verzichten, sich nicht für unentbehrlich halten, ob bei der Hausarbeit oder im Beruf. Eine ständige Herausforderung für beide Geschlechter.
Ich nehme das auch so wahr, dass es einen mehr oder weniger bewussten Widerstand gibt. Natürlich ist es schön, wenn die Männer Teilzeit arbeiten und sich mehr um die Kinder kümmern, solange sie sich an die häuslichen Spielregeln, welche die Frau definiert hat, halten, um es etwas überspitzt zu sagen. Da ist die Bereitschaft aus meiner Sicht noch zu wenig gegeben, dass die Frauen den Männern auch diese Gestaltung überlassen, dass sie die Erwartung aufgeben, dass Männer sozusagen männliche Mütter sein sollen, dass sie anerkennen, dass jetzt sie einen eigenen Stil des Vaters entwickeln und der halt auch ein anderer sein darf, dass sie auch auf die Sicherheit verzichten, welche der Ernährer der Familie halt vermittelt, da sehe ich noch großen Handlungsbedarf.
Viele Männer sind verunsichert, denn die Veränderungen im Rollenmodell des einen Geschlechts bleiben nicht ohne Einfluss auf das andere. Alte und neue Männer gleichzeitig sollen sie sein. Die Erwartungen an sie sind widersprüchlich und die Vorbilder fehlen. Während Frauen im Zuge der Emanzipation ihren Teil an den männlich geprägten Sphären von Macht und Geld forderten und fordern, drängt die Emanzipation des Mannes in die umgekehrte Richtung. Es geht um die Befreiung von zweifelhaften Privilegien. Es geht um ein Loslösen von männlichen Überlegenheits- und Herrschaftsansprüchen. Männergruppen, die sich seit den 70er Jahren bildeten, haben bis heute keinen gemeinsamen Diskurs gefunden. Das Projekt Geschlechtergerechtigkeit aber braucht neue Impulse.
Zu Beginn standen halt Frauenanliegen im Vordergrund. Die Frage, wie können Frauenbenachteiligung behoben werden und wie können Frauen gefördert werden, damit sie mehr teilhaben an den Bereichen Macht und Geld. Das war natürlich extrem legitim, wenn man das anschaut, wie die Situation damals war. Sie hat sich dann etwas geändert. Heute stelle ich fest, dass Gleichstellungsarbeiten eine von Frauen gemachte Arbeit und Politik ist, die Frauen und Männer gleichermaßen in den Blick nimmt. Was aber aussteht, und das ist die dritte Phase einer zukunftsorientierten Gleichstellungspolitik, die wir fordern, ist eine Gleichstellungspolitik, die von Männern und Frauen gleichermaßen getragen wird, welche Definitionsmacht zwischen Männern und Frauen teilt.
Einen Diskurs über die eigene Rolle führen Männer noch selten oder eher ironisch. John Wayne-mäßig. A man has to do what he's got to do. Es fehlen noch die passenden Worte für die Herausforderungen, die ihnen zwar nicht in Feindes, aber immerhin in Frauenland drohen. Gleichstellungspolitik gilt auch für Männer. Männer bringen ihre Themen selbst ein. Das ist Männerpolitik. Für Männer, aber nicht gegen Frauen. Kooperation statt Konfrontation. So einfach und so schwierig. 2012 wurde im Kanton Zürich erstmalig das von Beginn an umstrittene Amt eines Schweizer Männerbeauftragten eingerichtet. Markus Teunert wurde auf den Posten berufen und verließ ihn 3 Wochen später wieder. Sein Werben für Männerthemen im Rahmen eines geschlechterdialogischen Kurses war auf zu großen Widerstand gestoßen. In Deutschland lässt die aktuelle Gesetzeslage den männlichen Gleichstellungsbeauftragten noch gar nicht zu. Gleichstellungspolitik gilt als Frauenanliegen und befindet sich fest in Frauenhand. Der Begriff Männerpolitik ist hierzulande bis dato nahezu unbekannt. Weckt zumeist nur die Assoziation, Männer machen Politik für alle, geschlechtsneutral.
Das größte Hindernis gleichstellungspolitischen Fortschritt aus meiner Sicht ist die geschlechterpolitische Ignoranz meiner Geschlechtsgenossen. Männer können es sich nach wie vor leisten, sich sozusagen als geschlechtsneutrale Machtmenschen zu gebärden. Der Politiker kann problemlos sagen, ich mache doch keine männerspezifische Politik, ich mache eine Politik für Menschen. Und es klopft ihm niemand auf die Finger und sagt, Moment, Moment, das zementiert höchstens die bestehende Geschlechterordnung, wenn du dich in Geschlechtsblindheit übst. Das wird mehr oder weniger akzeptiert.
Der geschlechterblinde Blick. Meistens da zu finden, wo sich einer oder eine für die menschliche Norm hält und meint, die Probleme ganz sachorientiert in den Griff zu bekommen. Jenseits vom Geschlechtergedöns. Das Gegenteil davon, nämlich der geschlechtersensible Blick, könnte auch die Schattenseiten männlicher Dominanz erkennen. Zum Beispiel, dass Jungen sich immer wieder als richtige Jungs beweisen müssen, stark sein müssen und dabei so oft scheitern.
Man muss die Privilegien der Männer auch in ihrer Doppeldeutigkeit anschauen. Natürlich ist es ein Privileg, mal in erster Linie 8% mehr zu verdienen, wie das im statistischen Durchschnitt, zumindest in der Schweiz, der Fall ist. Gleichzeitig ist es aber nicht nur Privileg. Da drin ist auch die ganze Ambivalenz angelegt. Ist es ein Privileg, den Ernährdruck zu tragen? Ist es ein Privileg, Überstunden zu machen, die Kinder nur am Wochenende zu sehen, mit großer Wahrscheinlichkeit noch vor dem 60. Geburtstag an einem Burnout oder einem Herzinfarkt zu erkranken? Da ist es nicht so einfach zu sagen, was ist jetzt das Privileg und was ist das Opfer?
Der Mann als Opfer hört sich an wie ein kulturelles Paradox. Und dennoch erzeugt die männliche Konkurrenz- und Siegerkultur wenige Gewinner und viele Verlierer. Die von Männern ausgehende Gewalt richtet sich überwiegend gegen das eigene Geschlecht. Und nicht zuletzt tun auch Frauen Männern nicht nur psychische, sondern ebenso physische Gewalt an. Indessen gewinnt das Thema Männerpolitik auch hierzulande langsam an Bedeutung. Ziemlich versteckt liegt im Bundesfamilienministerium das Referat 408. Gleichstellungspolitik für Jungen und Männer. Männerpolitik? Explizit taucht dieser Begriff nirgendwo auf und die zuständige Ministerin Christina Schröder umschifft ihn mit einem Augenzwinkern.
Ich sage, wenn ich über Gleichstellungspolitik rede, gerne dazu, dass ich mich Amtsbezeichnung hin oder her auch als Ministerin für mittelalte Männer verstehe.
Hermann Küß, parlamentarischer Staatssekretär von Christina Schröder im Bundesfamilienministerium, äußert sich da schon unverblümter.
Wir haben eine Vielzahl von Berufen, an die 400. Und Männer ebenso wie Frauen greifen immer gern auf ganz spezielle Ausbildungsberufe zu. Da wollen wir Bewusstseinsänderung bewirken und auf diese Art und Weise für eine größere Vielfalt sorgen. Natürlich gibt es Konflikte, weil es sicherlich auch Menschen gibt, die sagen, ihr könnt Mann und Frau nicht gleichschalten. Sie sind unterschiedlich mit unterschiedlichen Anlagen und vielleicht auch unterschiedlichen Strukturen. Aber wie weit das dann überhaupt geht, das wird die Zukunft zeigen.
Das Gleichstellungsreferat finanziert zunächst einmal diverse Projekte. Rund 130.000 Euro flossen in die Vernetzung zahlreicher schon bestehender Männervereine, zwecks Gründung des Dachvereins Bundesforum Männer. In seinem Schwarzbuch 2011 konstatierte der Bund der Steuerzahler einen hohen Verbrauch an öffentlichen Mitteln bei geringer Aktivität. Und im Zuge des Forschungsprojektes Jungen Beirat haben 6 Experten 2 Jahre die Lebensentwürfe von 6 ausgewählten männlichen Jugendlichen erfragt und analysiert. Die Studienergebnisse sollen in die Gestaltung von Jugendpolitik einfließen. Weitaus praxisorientierter scheint da die Aktion Mehr Männer in Kitas. Denn Männer sind es, die in Kindertagesstätten für die Identitätsentwicklung fehlen.
Ich glaube, dass ein Mann genauso gut pflegen kann wie eine Frau. Ich glaube, dass ein Mann sich genauso gut um Kinder kümmern kann wie eine Frau. Ich glaube, dass auch ein Mann genauso gut sich um Sterbende kümmern kann wie eine Frau. Das hängt immer von der jeweiligen Person ab.
Vater Morgana, so lautet ein angesagter Slogan für die 25% jener Männer, die inzwischen 2 Papa-Monate in Anspruch nehmen. Anschließend wenden sich 90% von ihnen wieder ihrem Fulltime-Job zu. Von den Frauen hingegen kehren nach 12 Monaten Elternzeit lediglich ein Viertel zu einer oftmals halbtägigen Beschäftigung zurück. Gewinnt die Entscheidung für die klassische Rollenverteilung auch deshalb, weil sie sich immer noch besser rechnet? Oder weil Vereinbarkeit von Familie und Beruf den Männern nicht zugestanden wird? Robert Habeck, Minister für Umwelt und Landwirtschaft in Schleswig-Holstein.
Eine der ersten Maßnahmen, die ich hier mit meinem Staatssekretär ergriffen habe, ist, dass wir Familienarbeit ermöglichen wollen im Ministerium. Also der Versuch, hier eine andere Arbeitskultur zu etablieren, richtet sich bewusst eben auch an Männer, selbstverständlich. Also dass jemand sagen kann, ich beantrage, keine Ahnung, 2 Nachmittage in der Woche von zu Hause aus zu arbeiten, das wird nicht gern gesehen. Ich finde das aber dringend notwendig, dass man sich daran traut.
Die Verfügbarkeit beider Geschlechter für den Arbeitsmarkt gehört zu den aktuellen ökonomischen Zielen der Europäischen Union. Verbirgt sich hinter dem Gleichstellungsanliegen der Männerpolitik also noch ein anderes, ein wirtschaftspolitisches Motiv? Bewegliche Geschlechterarrangements jedenfalls erlauben es, die am besten ausgebildete Frauengeneration aller Zeiten zum Einsatz zu bringen und damit volkswirtschaftlich betrachtet weniger sogenanntes Humankapital zu verschwenden. Kurz gesagt, warum auch sollte eine Gesellschaft auf all die guten Frauen verzichten? Die zentrale Frage ist doch, wie gehen Privatleben, Familie und Arbeit in Zukunft zusammen? Eine Frage auch für die Männer.
Also man darf diesen Moment nicht verpassen, wo man sagt, das ist unser Leben, unser gemeinsames Leben mit emanzipierten Männern und mit selbstbewussten Frauen. Und den lassen wir nicht verstreichen, den lassen wir uns auch nicht aus der Hand nehmen. Und dahinter verbirgt sich also ein Diskurs, der immer stärker wird, nämlich der Lebenszufriedenheit zum zentralen politischen Handlungsfeld ernennt. Und insofern stellt dieser Diskurs, der Geschlechterdiskurs, hart auf seine Grundsätze befragt eigentlich das gesamte politische ökonomische Denken in Frage.